Deutschland verweigert Griechenland einen Schuldenschnitt, obwohl es davon in der Vergangenheit selber ausgiebig profitiert hat. Es gehört zu einem der hartnäckigsten Mythen in Deutschland, das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Im kollektiven Gedächtnis jener älteren Generation, aber auch mittels Medien und Schulbüchern der jüngeren Deutschen wird der unerwartete ökonomische Aufschwung in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gern damit verklärt, dass die Bevölkerung sich nach dem erzwungenen Ende des Dritten Reiches brav und fleißig an die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten gemacht hat. So habe man im Schweiße seines Angesichts die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht, was dann verdientermaßen in erkläglichem Wohlstand gemündet habe. Diese Legende nimmt man heutzutage auch gern als Grundlage, Griechenland in herablassenden Tonfall jedwede Schuldenerlasse zu verweigern. Vergessen werden dabei sowohl die Profite, die Deutschland aus den SS gezogen konnte, als auch die massiven Schuldenerlasse durch die Alliierten. Über diese deutsche Geschichtsvergessenheit haben sich die Kollegen von Koratz mit dem Journalisten Alex Feuerhardt unterhalten.
Das Wirtschaftswunder ist natürlich auch kein Wunder gewesen, sowas ist ökonomisch immer ganz gut erklärbar. Vor allem aber ist bei dem sogenannten Wirtschaftswunder eins immer hinten runtergefallen. Das sind die Ausgangsvoraussetzungen, die die Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg überhaupt hatte. Vergessen wurde bei allem Gerede über dieses vermeintliche Wunder, dass natürlich die Profite aus dem Nationalsozialismus, die Profite aus der sogenannten Arisierung und aus der Zwangsarbeit einfach die materielle Grundlage für dieses sogenannte Wirtschaftswunder gewesen sind. Das ist das eine. Also man hat da schon sehr, sehr günstige Startbedingungen gehabt und 80-85% der Produktionsanlagen sind trotz des Krieges intakt geblieben. Man denkt immer so, das hat ihnen die totale Zerstörung gegeben. Das stimmt für einige Orte natürlich auch, aber für die Produktionsanlagen stimmt es nur in sehr eingeschränktem Maße. Wie gesagt, 80-85% von ihnen sind intakt geblieben und haben insgesamt die Gesamtkapazität der Vorkriegszeit übertroffen. Das heißt, es war sogar noch mehr, als es vor dem Krieg gewesen ist. Man kann also nicht sagen, dass sich Vernichtungskrieg und Holocaust gerecht hätten, sondern im Gegenteil, sie haben sich im Prinzip sogar ausgezahlt. Und das gilt natürlich auch dann gerade für den Punkt Prosperität, sprich für den Punkt Wohlstand.
Ein wesentlicher Aspekt ist allerdings auch, wie die Länder, denen gegenüber Deutschland als Schuldner dastand nach dem Krieg, mit dieser Schuld umgegangen sind. Also mal abgesehen von den Wirtschaftsplänen, die aus den USA in der Bundesrepublik umgesetzt sind, spielt das eine enorme Rolle, geht auch aus deinem Artikel hervor. Welche Abkommen hat es denn da gegeben, die genau das produziert haben?
Es gab doch vor allem das Londoner Schuldenabkommen von 1953. An diesem Schuldenabkommen haben 65 Staaten mitgewirkt, darunter übrigens auch Griechenland. Und diese Staaten haben der Bundesrepublik Deutschland damals einen Großteil ihrer Schulden, ihrer Verbindlichkeiten erlassen. Und das trägt natürlich dann ganz erheblich zum ökonomischen Aufstieg Westdeutschlands bei, ganz klar. Bei diesem Schuldenerlass oder Teilerlass ging es um die sogenannte Vorkriegslast, also größtenteils nicht geleistete Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg, den darf man ja auch nicht vergessen, den Zusammenhang. Und es ging um Nachkriegsschulden, dabei handelte es sich zum einen um Zahlungen aus dem Marshallplan. Da ist es auch nicht so gewesen, dass das alles quasi kostenlose Zuschüsse gewesen sind, sondern ein Teil davon war eigentlich rückzahlbar und zum anderen um alliierte Kredite für Wirtschaftshilfe direkt nach dem Krieg. Trotz des Verzichts der Gläubigerstaaten auf Zinszahlungen ab 1934, auf entgangene Zinszahlungen muss man sagen, ab 1934, hat sich damals eine Gesamtschuld von geschätzten 30 Milliarden Mark ergeben. Demgegenüber muss man dann die Wirtschaftsleistung der damaligen Bundesrepublik stellen. Die belief sich auf etwa 70 Milliarden Mark. Der damalige Verhandlungsführer bei dieser Londoner Schuldenkonferenz, Hermann Josef Abs, ein recht bekannter Mann, denn er war während des Nationalsozialismus im Vorstand der Deutschen Bank mit der sogenannten Arisierung von Unternehmen und Geldinstituten beauftragt, die Juden gehörten. Dieser Abs hat damals gesagt, das ist unmöglich zu erfüllen. Also man sieht auch schon, was für ein Anspruchsdenken da wieder drin gewesen ist. Und die Gläubiger damals, die Gläubigerstaaten haben diese deutschen Auslandsschulden schließlich reduziert um über 50%, also um über die Hälfte. Sie haben die Zinsen massiv gesenkt und sie haben, was auch nicht unwichtig war, die Schulden bis zum Jahr 1988 gestreckt. Und dazu kam noch etwas, was auch sehr wesentlich die damalige Situation von der heutigen Griechenlands unterscheidet. Dieser Schuldenerlass ist nicht von der Umsetzung irgendwelcher Austeritätsprogramme abhängig gemacht worden, sondern er hat wachstumsfördernde Maßnahmen vorgesehen. Das heißt, Deutschland sollte die, oder Westdeutschland sollte die Rückzahlungen eben aus seinen Exporteinnahmen decken können und eben nicht durch die Aufnahme neuer Schulden, wie es heute vielfach von Griechenland eben verlangt wird. Und man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, angesichts dieser sehr, sehr großzügigen Schuldenerlasses, was das eben für die Wirtschaftskraft und für die Wirtschaftsleistung Westdeutschlands bedeutet hat, und zusammengenommen mit den eben, wie gesagt, sehr günstigen Voraussetzungen nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann natürlich einfach ergeben, dass Westdeutschland, dass die Bundesrepublik weiterhin eine Wirtschaftsmacht war und sogar noch expandieren konnte.
Das ist vom Thema her natürlich nicht isoliert von der Aufteilung der Welt in einen Ost- und einen Westblock einzuordnen. Und das heißt natürlich auch, dass es sicherlich auch strategische Gründe gegeben hat für die USA und für die Partner des Westens, die Bundesrepublik da stark zu machen. Angenommen, das spielt eine Rolle. Und du hast gerade gesagt, 1988 war sozusagen die Fristverlängerung für diesen Schuldenerlass. Warum ist denn dieser Schuldenerlass danach, zumindest kann ich mich nicht erinnern, wieder thematisiert worden?
Zunächst nochmal zu den Gründen, die andere gehabt haben könnten, Deutschland die Schulden zu erlassen, das ist natürlich vollkommen richtig. Sowas findet ja nicht im Vakuum statt, nicht im luftleeren Raum. Politisch gesehen, das ist natürlich so gewesen, dass auch andere was davon hatten, ganz klar. Nur muss man eben, wenn man diskutiert über Griechenland, einfach sagen, wie sehr haben einfach gerade die Westdeutschen davon profitiert. Da sollten dann schon leisere Töne angeschlagen werden, zumal ja genau das danach passierte, nach 1988, was du schon angesprochen hast. Es war eigentlich noch die Frage der Reparationen offen, denn die Frage der Reparationen ist in diesem Schuldenabkommen, diesem Londoner Schuldenabkommen, nicht thematisiert worden. Die Reparationen für die von Deutschland besetzten Länder sollten eigentlich nach einer deutschen Wiedervereinigung, die ja zum Zeitpunkt des Londoner Abkommens in weiter Ferne war, sollten eigentlich mit einem eigenen Friedensvertrag geregelt werden. Das heißt, sie sind faktisch gestundet worden. Dazu gehörten auch die millionenschweren Zwangskredite, die das Deutsche Reich im Krieg dem besetzten Griechenland damals abgepresst hatte, um damit vor allem den Krieg im östlichen Mittelmeer zu finanzieren. Auch die standen nicht zur Debatte. Es gibt Historiker, die ausgerechnet haben, dass weit über 30.000 Zivilisten exekutiert worden ist, dass die Infrastruktur Griechenlands systematisch zerstört worden ist, die Wirtschaft auch, dass es Plünderorgien gab und so weiter und so fort, dass es daraus resultierende Hunderttausende Hungertote gegeben hat. Das heißt, es hätte viel Grund gegeben, dass Deutschland auch in Griechenlands Schuld stand. Und als dann die Mauer fiel, hätte man ja denken können, jetzt müssten eigentlich die deutschen Kriegsschulden, die Reparationen wieder auf der Agenda stehen. Reparationen zum einen und eben auch die Kriegsschulden, die da gestreckt, die da gestundet worden sind. Die Bundesregierung hat sich damals aber natürlich, möchte ich fast sagen, unbedingt davor drücken wollen. Und der damalige Außenminister Genscher hat den deutschen Botschaften im Ausland damals ein Rundschreiben zugeschickt und sie instruiert, wie man sich verhalten soll bei den jetzt vermutlich aufkommenden Entschädigungsansprüchen. Man hat dann ein bisschen getrickst, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sogar ziemlich viel getrickst und hat gesagt, na gut, wenn es gar nicht um den formellen Friedensvertrag geht, wenn wir das Kind sozusagen einfach anders nennen, dann könne man sich ja um die Frage der Reparationen drücken. Also gab es eben offiziell keinen Friedensvertrag, sondern, wie man weiß, eben einen sogenannten 2+4-Vertrag eben zwischen der Bundesrepublik, der DDR und den großen Siegermächten. Und in dem stand dann kein Wort über Entschädigungen und Zwangskredite. Griechenland durfte auch nicht mitreden, war darüber verständlicherweise alles andere als begeistert. Es gab 1995 eine diplomatische Note der griechischen Regierung, in der Verhandlungen über die Rückzahlung dieser erwähnten Zwangskredite gefordert wurde. Das ist damals abgekanzelt worden, deutscherseits mit den Worten, nach Ablauf von 50 Jahren nach Kriegsende habe die Reparationsfrage ihre Berechtigung verloren. Das hat also der damalige Kriegsverlierer Deutschland, der letztlich dann doch zum Kriegsgewinnler votiert hat, einfach mal so dekretiert. Und heute geht es noch im Prinzip einen Schritt weiter. Heute sagt der sozialdemokratische Vizekanzler Sigmar Gabriel, das zitiere ich jetzt mal wörtlich, wir haben eine klare rechtliche Antwort auf solche Forderungen, sprich die von Griechenland beispielsweise, nämlich, dass spätestens mit den 2+4-Verhandlungen und den Ergebnissen alle diese Themen rechtlich beendet worden sind. So sieht man das in der Bundesrepublik Deutschland heute. Da ist man also mit sehr viel Glück rausgekommen, hat natürlich ein bisschen Zahlungen geleistet. Vor allen Dingen hat man in großem, großem Ausmaß von der Stundung der Schulden profitiert. Und das war natürlich ganz entscheidend, wie gesagt, für den Aufstieg bzw. Wiederaufstieg Deutschlands bzw. Westdeutschlands zur politischen und zur Wirtschaftsmacht.
Was meinst du denn, warum da heute das nicht mehr eine Rolle spielen soll? Also als Option, ne? Der Schuldenschnitt, der ist ja auch in Bezug auf Griechenland vom Tisch, auch wenn der von Experten und von Leuten durchaus auch aus moralischen Gründen angemahnt wird, wird ja eher so eine Art Erziehungsmaßnahme an Griechenland durchgeführt. Woran liegt das, dieses mutwillige, diesen Weg nicht gehen?
Das ist mit Erziehungsmaßnahme schon ziemlich gut beschrieben, finde ich. Das heißt, da lässt Deutschland natürlich auch die Muskeln spielen. Das lässt sich schon seit einer ganzen Weile wieder beobachten, dass es da dieses sehr, sehr unangenehme Verhalten gegenüber anderen Ländern gibt. Dass natürlich sämtliche Hemmungen da fallen gelassen werden, so moderat, dass es manchmal dann auch in der Außendarstellung und in der Wortwahl rüberkommen mag. Von der Erziehungsmaßnahme müsste man da tatsächlich sprechen. Und das in Kombination mit dieser grundfalschen Austeritätspolitik. Es gibt natürlich Wirtschaftswissenschaftler, die da erkennbar und deutlich besser Bescheid wissen als ich, aber diese Austeritätspolitik ist falsch. Und wenn man das eine mit dem anderen zusammenlegt, wenn man sieht, was für eine Wirtschaftspolitik betrieben wird gegenüber Griechenland zum einen und auch sieht, wie sich Deutschland innerhalb Europas und innerhalb der Welt platziert als politische Macht, als Wirtschaftsmacht, dann kommt eine sehr ungute Kombination dabei raus, die dann dazu führt, dass eben so ein Schuldenschnitt, ein Schuldenerlass gegenüber Griechenland letztlich überhaupt kein Thema ist, sondern die politische und wirtschaftliche Disziplinierung, die so ein Land letzten Endes kaputt macht. Und auch da wirkt sich auf sehr ungute Weise das Selbstbewusstsein aus, das sich natürlich nach dem Krieg wieder in Deutschland aufgebaut hat. Und das leider, so muss man sagen, wie ich finde, überhaupt kein Thema ist. Das gilt gegenüber Griechenland, das gilt auch gegenüber anderen Ländern, da hat sich der Ton bereits wieder verschärft. Solange ist das Kriegsende ja nur noch nicht wieder her, muss man sagen. Und selbst wenn es das wäre, würde es natürlich den Deutschen gut anstehen, da mal eine ganze Weile leisere Töne anzuschlagen. Das geschieht nicht, das genaue Gegenteil ist der Fall. Das merkt man im Moment in besonderem Maße natürlich an Griechenland.
Jetzt ist es immer schwierig, mit so moralischen Wertmaßstäben an etwas zu gehen, was vor allen Dingen also wirtschaftlich konnotiert ist, weil wir hatten letztens erst ein Gespräch mit dem Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, das herausgefunden hat, dass Deutschland an dieser Schuldenkrise, an der Wirtschaftskrise in Griechenland auch noch profitiert durch den Finanzmarkt, an dem vor allen Dingen Deutschland wirklich Gewinne rauszieht. Und er sagte auch, also das ist für ihn nicht die Frage der Moral. Das ist erstmal ein Ablauf von Dingen, die dem kapitalistischen, freiheitlichen Handel und Finanzmarkt entsprechen. Und da kann man jetzt moralisch wenig mit umgehen. Wie müsste denn diese moralische Note einfließen in die Verhandlungen aus deiner Sicht?
Man kommt ja nicht umhin, das festzustellen, dass gerade die, ich nenne es mal Großkotzigkeit und die Überheblichkeit, das heißt auch der völlige Mangel an Empathie und natürlich das absichtsvolle Beschweigen von den politischen und ökonomischen Krisengründen, die von Deutschland und der EU eben zu verantworten sind und nicht von Griechenland, dass das in puncto Widerwärtigkeit in ziemlich harter Konkurrenz steht zu einer Geschichtsvergessenheit, die also dann doch wirklich ihresgleichen sucht. Und denke, dass wenn man gerade weiß, in welchem Maße Deutschland historisch von diesem Schuldenschnitt profitiert hat und wenn man weiß, was Deutschland dafür ein Unwesen getrieben hat in Ländern wie Griechenland, das von allen nicht-slawischen Ländern, das es wirklich am härtesten getroffen hat, wie die Historiker sagen, am härtesten getroffen damals im Zweiten Weltkrieg, ergibt sich, glaube ich, bei aller Kritik an Moralismus dann doch eine Verpflichtung oder sollte sich eigentlich daraus ergeben, nicht nur zu leiseren Tönen, sondern auch zur Hilfe mit Blick eben darauf, wie sehr man selbst davon damals profitiert hat. Es ist eben, wie gesagt, das genaue Gegenteil davon der Fall. Ich finde es vollkommen berechtigt, dass sich die Griechen dann in aller Form gegen die wirklich nassforschen Töne dann aus einem Land verwahren, dessen Wiederaufstieg eben auch auf ungesühnten Verbrechen an der griechischen Bevölkerung, auf Zahlungsverweigerung gegenüber Griechenland und auf großzügigen Schuldenerlassen basiert. Das sollte man nicht vergessen. Daran sollte man immer wieder erinnern. Und ich glaube, diesen Teil der dann auch moralischen Verpflichtung, den hat man als, ich sag mal, kritisch denkender Mensch auf jeden Fall.
Das war Alex Feuerhardt im Gespräch mit Radio Kaura.